Noch einmal der Prophet. Der Begriff des Propheten kommt aus zwei Quellen. Das Wort ist ein griechisches Wort. Das deutsche Wort ist vom Griechischen übernommen. Und im griechischen Raum ist dieser Gedanke eher ein etwas allgemeinerer, als wir ihn vielleicht gewohnt sind aufzufassen. Wir denken gern an die Vorhersage von Künftigem. Aber im griechischen Raum kann ein Prophet jemand sein, ein Schüler eines Philosophen zum Beispiel, der einfach weitergibt, was er beim Philosophen gelernt hat. Das heißt, Prophezeien ist dort einfach eine Art Verkündigung, Weitergeben von Informationen oder von Gedanken, die man übernommen hat, vielleicht auch philosophischen Gedanken in dem Fall. Im Neuen Testament scheint dieser Gedanke auch vorhanden zu sein. Das heißt, dass Prophezeien manchmal einfach eine Art Verkündigung ist. Und dass wir nicht einen solchen Begriff zu stark zu füllen haben mit Details oder mit spezifischen Arten von Details. Die zweite Quelle ist das Alte Testament. Und in dem Fall übersetzt das griechische Wort das Alttestamentliche. Und dort werden einige Wörter gebraucht für einen Propheten. Er kann ein Seher heißen oder auch jemand, der für einen anderen spricht, im Sinne eines Mundes. Das beste Beispiel haben wir wohl in Aaron, der bestimmt wird, Mund des Mose zu sein. Mose bekommt seine Botschaft von Gott, er gibt sie Aaron weiter und Aaron ist der Mund der Verkünder. Wir haben hier übrigens denselben Gedanken wie beim Griechen, dass jemand weitergibt, was er vernommen hat. Nur in diesem Fall ist es etwas spezifischer. Es ist Offenbarung von etwas, das man normalerweise nicht auf anderem Wege, menschlichem Wege lernt. Und von daher wird das Wort sehr stark geprägt, auch im Neuen Testament. Es ist Offenbarung Gottes, die weitergegeben wird. Aber auch da sollte man nicht zu schnell sein, spezifisch zu werden. So viel zum Begriff. Es gibt zwei Qualitäten von Prophetie im Neuen Testament. Eine Qualität, die die Qualität des Propheten im Alten Testament hat, der im Namen Gottes spricht, der etwas von Gott gesehen hat, beziehungsweise von Gott gehört hat und im Auftrag Gottes dieses weiterzusagen hat. So haben wir also Propheten im Neuen Testament erster Qualität. Alle Männer, die uns Wort Gottes gegeben haben, schriftliches Wort Gottes, wären solche Propheten. Denn sie, alles was wir in der Bibel haben, ist Offenbarung Gottes, sei es geschichtlich, sei es künftig, zukünftig. Und das ist nur möglich gewesen, so das zu schreiben, auf Einwirkung Gottes des Heiligen Geistes. Sodass jeder Schreiber in der Bibel als Prophet zu betrachten ist. Diese Art von Prophet hört auf mit dem Ende von Offenbarung. Die Schrift wird nicht ergänzt. Würde sie ergänzt durch ähnliche Qualität, das heißt, würde, anders ausgedrückt, würden Propheten auftreten, die in dieser Qualität Offenbarung Gottes weitergeben wollten und meinten, sagen zu müssen, so spricht der Herr, dann wäre das von derselben Qualität wie das Wort Gottes, und dann wäre das in der Praxis Ergänzung des Wortes Gottes. Denn das ist ja Wort Gottes, was Gott gesprochen hat. Denn zunächst einmal war vieles von dem, was wir in der Bibel haben, Vokal, das war gesprochen worden und nachträglich aufgezeichnet. Wenn also in charismatischen oder pfingstlichen Kreisen ein Unterschied gemacht werden will zwischen Prophetie, die sagt, so spricht der Herr, und Heilige Schrift, dann ist es eine künstliche bzw. willkürliche. Denn dafür ist die Bibel ja gerade Gottes Wort, dass jemand die Fähigkeit hatte zu sagen, so spricht der Herr. Das macht sie gerade zur Bibel. Und würde jemand wieder so sprechen, dann müssten wir, wären wir verpflichtet, das anzuerkennen als Bibelwort. Das käme Bibelwort gleich und das wäre dann eine Ergänzung der Heiligen Schrift. Aber die Gemeinde Jesu hat seit Ende der Offenbarung erkannt, dass die Schrift nicht mehr ergänzt wird. Und darin ist sie sich erstaunlich einig gewesen. Erstaunlich einig gewesen. Auch in liberalen Kreisen, so macht, glaube ich, Gerhard Meyer aufmerksam. Man denkt vielleicht daran, aber die Bibel bleibt die Bibel. Man kürzt sie nicht, man ergänzt sie nicht. Wir haben immer noch dieselbe Bibel. Ja? Auch auf den theologischen Hochschulen. Sie bleibt diese Bibel. Es bleibt ein gewisser, von Gott gelenkter Konsens im Raum. Das Wort Gottes ist da. Aber das heißt nicht, dass es nicht eine Prophetie geben dürfte, zweiter Qualität. Und die haben wir bereits zur Zeit des Neuen Testamentes. Und jetzt können wir 1. Korinther 14 aufschlagen, um uns das zu vergegenwärtigen. Erster Korinther 14, Vers 29. Es reden Propheten. Propheten in diesem Fall solche, die die Gnadengabe der Prophetie haben. Zwei oder drei. Und es urteilen die anderen. Manchmal will man wohl meinen, dass die anderen Propheten wären. Einige Propheten sollten reden, zwei oder drei unter ihnen, und die anderen Propheten sollten dann urteilen. Ich finde das etwas willkürlich, denn das würde voraussetzen, dass es in der Gemeinde mindestens vier prophetisch oder fünf prophetisch Begabte gebe, drei, die sprechen dürften und wenigstens zwei, die urteilen könnten. Aber können wir das zur Regel machen, dass in jeder Gemeinde jetzt wenigstens fünf prophetisch Begabte sind? Wenn sie da sind, dürfen zwei oder drei reden und andere Christen im Raum, die ja auch den Heiligen Geist haben und Urteilsfähigkeit haben, von daher dürfen dann und sollen auch urteilen. Aber wenn einem anderen, der sitzt, etwas enthüllt wird, merken wir den synonymen Gebrauch oder die Parallelität. Propheten reden und dieses wird als Enthüllung betrachtet. Der Prophet oder die zwei oder drei, die sprachen, die haben Offenbarung oder Enthüllung von Gott bekommen. Ihnen ist etwas entschleiert worden und das haben sie weitergegeben. Ein Prophet gibt Entschleiertes oder Offenbartes, Enthülltes weiter und wird einem anderen als dem, der spricht, eine Offenbarung. Schweige der Erste, das heißt der, der gerade am Sprechen war. Denn ihr könnt alle einzelnen prophezeien, früher oder später natürlich, damit alle lernen, und alle aufgerufen werden und Zuspruch erfahren. Und Geister der Propheten sind den Propheten unterordnet, in diesem Fall nicht der Heilige Geist, sondern der inwendige Geist des Propheten, indem er eine Offenbarung bekam und mit dem er diese Offenbarung weitergibt. Denn wir sind Geister, wir sind Persönlichkeiten. Und bei der Ausübung dieser Gnadengabe soll der Prophet sich beherrschen. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Mit anderen Worten, beherrscht Gott uns, dann beherrschen wir uns selbst. Wo Gott herrscht, dort beherrscht man sich selbst und gerät nicht in Ekstase bzw. in unbeherrschbare Ekstase. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, was sieht Paulus hier an Möglichkeit des Geschehens? Jemand steht auf in der Gemeinde, und das darf er, jeder darf zu Wort kommen. Natürlich ist die Gemeindeleitung die hat die Verantwortung für den Ablauf, aber es wird Raum gegeben zu einem Beitrag, prophetischen Beitrag. Jemand meldet sich und spricht. Und jetzt nehmen wir einmal an, was er spricht, kommt direkt vom Heiligen Geist. Nehmen wir einmal an, er spricht wie Paulus, so spricht der Herr. Jetzt aber sagt Paulus durch den Geist, denselben Geist, durch den dieser Prophet A in Korinth spricht, dass dieser Heilige Geist einem anderen, während der Erste spricht, eine Offenbarung geben kann. Was so viel heißt, als dass Prophet B zur Sprache kommen darf und soll. Und er meldet sich. Und jetzt sagt Paulus, A soll schweigen, aber er ist ja am Sprechen durch den Heiligen Geist. Und derselbe Heilige Geist, der sagt, dass A schweigen soll, sagt, dass B sprechen soll. Das wäre ein Widerspruch, nicht wahr? Folglich müssen wir schlussfolgern, dass weder A noch B, keiner von diesen Propheten notwendigerweise, als Prophet erster Qualität spricht, sondern, das heißt, er bekommt nicht die Wörter, wie Paulus und andere Schriftpropheten sie bekommen, jedes Wort ist von Gott gehaucht, sondern er bekommt gleichsam das Thema bzw. das Anliegen, eine Last vom Herrn, und über diesen Gedanken spricht er. Er hat eine Offenbarung, aber eher als Gedanke oder als thematisches Anliegen. Und darüber äußert er sich, gleichsam wie ein griechischer Prophet. Er gibt das weiter, was er mitbekommen hat. Weil es aber nicht Wort für Wort vom Heiligen Geist eingegeben ist, sondern er spricht, bringt dieses mit seinen Worten zum Ausdruck, kann es sein, dass er das Thema bereits besprochen hat, das der Heilige Geist ihm aufs Herz legt. Und jetzt sagt der Heilige Geist, das ist jetzt genug, jetzt kommt der andere dran. Ich habe schon oft gesagt oder mehrmals gesagt, ich könnte mir wünschen, dass in meinen Versammlungen solche B-Propheten wären, sodass ich wüsste, wann ich aufhören sollte. Jetzt kommt Paulus dran am Ende des Kapitels. Also, Brüder, oder nehmen wir Vers 36. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Seid ihr die Ersten, die Wort Gottes bekamen? Oder ist es bei euch allein angekommen? Meint jemand, Prophet oder Geistlicher zu sein? Auch im richtigen Sinne, nicht nur falsch. Ist jemand der Meinung, er sei Prophet, meint Grund genug zu haben, er sei Prophet oder Geistbegabter, das heißt, der den Heiligen Geist hat? dann erkenne er die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind. Das heißt, ich spreche Wort für Wort Gottes Wort. Ich gebiete euch. Der Herr gebietet durch mich. Mit anderen Worten, was Paulus sagt im ersten Korintherbrief, hat stärkere Qualität, Autorität, als was weder A noch B in Korinth sagt. Folglich müssen wir zugeben, dass es Prophetie, eine Art prophetischer Verkündigung gibt, die nicht Wort für Wort Wort Gottes ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, was spricht dagegen, dass sie heute vorkommen könnte? Genau das aber erleben wir auch als Verkündiger. Nicht immer. Und es wird auch zum Ausdruck gebracht. Immer wieder erleben Verkündiger des Wortes Gottes, dass ihnen etwas aufs Herz gelegt wird und sie fühlen sich wirklich gedrungen, das zu sagen. Das ist eins. Zweitens, nicht immer ist es, manchmal muss man sich einfach zurechtlegen und zurechtarbeiten und im Vertrauen es weiter sagen, dass der Herr es gebrauchen wird. Es muss auch nicht immer eine Art Last auf dem Herzen sein. So steht es auch nicht geschrieben. Manchmal machen wir uns ein schlechtes Gewissen daraus als Verkündiger des Wortes Gottes. Wir hätten jetzt ein Thema, von dem wir nicht sagen könnten, der Heilige Geist würde uns dazu gedrängt haben. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Wir haben das ganze Wort Gottes und das dürfen wir verkünden, ja? Ohne da eine besondere Führung jetzt erlebt haben zu müssen. Das Zweite, immer wieder erleben wir es, wenn wir Wort Gottes weitergeben, dass zwischendrin uns Gedanken kommen, für die wir uns nicht Rechenschaft geben können. Sie sind nicht nur einfach Assoziationen, sondern sie sind wirklich Eingebungen. Und wir geben sie dankbar weiter. Wir freuen uns darüber und geben sie weiter. Das scheint mir ein Beispiel davon zu sein, dass Gott einem Gedanken geben kann. Aber natürlich, wir müssen sie mit unseren Worten weitergeben. Und ob wir es nun richtig gemacht haben oder nicht, das darf jeder dann prüfen. Und bitte auch dann melden, ja. Sodass auch wir Korrektur erfahren. Ja? Sodass vielleicht müsste man noch aus 1. Korinther 13 etwas sagen. Aber dazu bin ich jetzt im Moment nicht bereit. Wenn jemand zu 1. Korinther 13 eine Frage hat diesbezüglich, kann er sie stellen, ansonsten könnten wir das lassen. Dann kämen wir zu klein d, dem Evangelisten. Von den drei bis jetzt genannten können wir uns diesen besser vorstellen. Wenn wir das Wort Apostel gehören, ist das für uns ein geschichtliches Wort. Wir können uns nicht Männer denken, die heute Apostel wären, wenn wir einfach das Wort so hören. Das ist ein Wort, das wir aus alter Zeit haben. Und wir beschreiben damit Männer, die einmal lebten. Aber wir dürfen uns daran gewöhnen, dass es sie heute noch gibt. Nur heißen sie heute Missionare. Aber man dürfte sie auch Apostel nennen. Nur ist es bereits etwas schwierig, seitdem das Wort Apostel sich so stark assoziiert hat mit fundamentlegenden Aposteln. Also man darf auch Missionar sagen. Nur wenn man die Bibel liest, sollte man wissen, dass wenn dort Apostel steht, es nicht notwendigerweise ein fundamentlegender Apostel sein muss, wie zum Beispiel Silas, Barnabas, Timotheus. Dem Dienste nach ist auch Titus ein solcher. Da müssten wir dann, wenn wir auch nicht Apostel oder Missionar lesen, auf jeden Fall Missionar denken, damit es uns klar ist. Ja. Es ist also schwierig, seitdem wir nun zwei Begriffe haben. Der Prophet ist für uns auch schwer denkbar. Wir verbinden das, ähnlich wie Apostel, eher mit einer Sekte oder Irrlehre. Und wir finden es schwer, heute jemanden als Prophet anzuerkennen. Und doch werden wir uns wohl daran gewöhnen müssen, dass es diese Möglichkeit gibt, dieses Element auf jeden Fall. Vielleicht kann Gemeinde Jesu noch so weit gesunden, dass das Wort auch in gesundem Sinne gebraucht werden kann. Evangelist, der ist für uns ein Begriff. Aber was ist eigentlich ein Evangelist? Haben wir hier auch die richtige Auffassung? Nun, ich meine persönlich, wenn wir nicht ganz die richtige Auffassung haben, ist sie dennoch nicht allzu weit von der schriftlichen Bedeutung eines Evangelisten. Er ist einfach jemand, der bei dem das Schwergewicht darauf liegt, das Evangelium zu verkünden, dort, wo Menschen es brauchen, um Jesus kennenzulernen. Aber es gibt verschiedene Arten von Evangelisten. Es gibt solche, die eher in der Öffentlichkeit das Evangelium verkünden. Und es gibt solche, wie Philippus es auch gemacht hat, von Mann zu Mann das Evangelium weitersagen. Hier wären auch verschiedene Betonungen erkennbar. Ein Evangelist hat eine Aufgabe nicht nur an verlorenen Menschen, sondern auch an solchen, die gläubig sind, um ihnen zu helfen, evangelistisch tätig zu werden. Und in der Gemeinde sollte Raum gegeben werden für diese Möglichkeit, damit wir einander helfen, Zeugen Jesu zu sein. Eventuell nehmen könnte einer oder andere, der evangelistisch begabt ist, auch einen anderen mitnehmen. Das ist etwas sehr Schönes, wenn Evangelisten andere mitnehmen in der Aufgabe des Zeugnisses, der Weitergabe des Zeugnisses. Der Evangelist scheint mir, folgt dem Apostel in einiger Entfernung. Er tut eine sehr ähnliche Aufgabe. Der Apostel evangelisiert, aber der Apostel ist mehr als ein Evangelist. Der Apostel ist grundsätzlich sowohl Evangelist als Hirte als Lehrer. Seine Begabung ist also eine etwas umfangreichere, während der Evangelist die Begabung speziell für die Verkündigung des Evangeliums hat. Deshalb heißt er auch so. Er evangelisiert dort, wo der Apostel Menschen zurückgelassen hat, die das Evangelium noch entweder nicht gehört oder noch nicht angenommen haben. Da ist sein Arbeitsfeld in einem etwas engeren Bereich und doch kann er hin und her reisen. Philippus wird wohl auch öffentlich verkündigt haben, in Samarien zum Beispiel. Ich denke, das genügt vorerst zu diesem Begriff. Kommen wir sodann zu dem für uns in diesem Seminar etwas vorrangigeren Thema, der Hirte, klein e, der Hirte. Hier werden wir uns Zeit nehmen. Hier liegen eine Menge von Fragen. Einige sind schon gestellt worden und ich habe sie hinausgeschoben. Zur Gliederung. Ich habe bis jetzt keine Gliederung eigentlich angegeben über die kleinen Buchstaben hinaus. Ich will das jetzt aber tun, weil wir ein größeres Gebiet haben und alles steht unter einem kleinen Buchstaben und es wird wohl nötig sein, der Klarheit willen, hier neu aufzugliedern. Und ich werde dieselben Symbole gebrauchen, nur können Sie jetzt, ich muss das nicht immer sagen, aber hinter jedem Symbol können Sie einen Doppelpunkt schreiben, anstatt nur einen Punkt, damit es differenziert oder unterschieden werden kann von der bisherigen Gliederung. Das heißt, ich werde wieder römisch 1 sagen, groß A, arabisch 1 und klein a, wenn das nötig ist. Aber in jedem Fall muss jetzt vorausgesetzt werden, dass ein Doppelpunkt darauf folgt, denn alles dieses geschieht ja innerhalb des kleinen Buchstabens E, der Hirte. Römisch 1. Zum Verständnis dieses Amtes oder Dienstes. Leider haben wir nicht ein zufriedenstellendes Wort. Weder Dienst noch Amt ist zufriedenstellend. Deshalb müssen wir fast beide gebrauchen. Es ist mehr als Dienst. Es ist weniger als Amt in unserem allgemeinen Verständnis. Also zum Verständnis dieses Dienstes oder Amtes folgendes. Groß A. Seine Bezeichnungen. Welche Bezeichnungen erfährt dieser Dienst des Hirten? Nun, erstens heißt er so, ein Hirte. Das ist die erste Bezeichnung. Und zwar befindet sich diese in Epheser 4, Vers 11, dem Text, mit dem wir uns bereits befassten. Eine zweite Bezeichnung ist Ältester. Der Hirte wird auch Ältester genannt. Und jetzt einige Schriftstellen. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Apostelgeschichte 20, zuerst Vers 17. Von Milet schickte er, das heißt Paulus, gen Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen zur Insel. Und jetzt Vers 28 und 29. Er spricht jetzt zu diesen Ältesten. Er richtet ein Wort an sie. Und Vers 28 sagt er zu ihnen: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze kleine Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes als Hirten zu dienen oder für die Gemeinde Gottes Hirten zu sein. Hier haben wir wieder Hirte als Tätigkeitswort. Und wenn wir das mit Gewalt durchführen wollten und durchziehen wollten, könnte ich übersetzen, die Gemeinde Gottes zu Hirten, kleingeschrieben, ja? Also Hirte zu sein. Weiden ist zu eng. Weiden ist nur eine Aufgabe eines Hirten, deshalb ist es zu eng. Wir sollten also beim Wort Hirte bleiben. Aber eben, hier wird dieser Gedanke aufgebracht und er wird gerichtet an Älteste. Und die Ältesten sind Hirten hier oder Hirten sind Älteste. Für Paulus ist das eins und dasselbe. Vers 29. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die der Herde nicht schonen. Es geht also um eine Herde und die Ältesten sind Hirten in dieser Herde. Und eine weitere Stelle. 1. Petrus 5, 1. Petrus 5, 1 bis 4. Die Ältesten unter euch rufe ich auf, der ich ein Mitältester und ein Zeuge der Leiden Christi bin, auch ein Teilhabender an der Herrlichkeit, die enthüllt werden soll. Vers 2, seid Hirten für die kleine Herde Gottes. Wieder derselbe Gedanke. Und in Vers 3, Vorbilder der kleinen Herde. Vers 4, und ist der oberste Hirte offenbar geworden. Sie sind kleinere Hirten und sie haben wiederum einen obersten Hirten. Also wieder werden Älteste in eins gesetzt mit Hirten. Der Hirte ist also nach der Schrift ein Ältester. Dritte Bezeichnung. Der Hirte ist ein Aufseher. Wieder Apostelgeschichte 20. In Vers 17 noch einmal. Die Rede wird gehalten an solche, die Älteste genannt werden. Und in Vers 28, dem Vers, den wir zum Teil lasen, heißt es nicht nur, dass diese Ältesten Hirtendienst verrichten sollen, sondern auch Aufseher sind. Luther übersetzt Bischöfe. Das ist eine Verstümmelung, eine deutsche Verstümmelung des griechischen Wortes Episkopos. Das E ist weggefallen, das P ist zu B geworden und so weiter. Das N ist auch weggefallen und nur ist nur noch geblieben ein weiches Bischof. Das K ist auch weg. Aber es ist dasselbe Wort. Und Episkopos ist aber nicht das, was man heute unter einem Bischof hört. Hört man die Vokabel Bischof, denkt man an einen Klerikalen, an einen Beamten einer Kirche, einer formalen organisierten Kirche. Aber das ist nicht der Episkopos. Episkopos ist ein ganz gewöhnliches Wort für das, was wir im Deutschen Aufseher nennen. Aufseher ist auch ein sehr allgemeines Wort. Hängt davon ab, wo er die Aufsicht hat. Und der Heilige Geist, sagt Paulus, hätte die Ältesten zu Aufsehern gemacht in der Gemeinde, die er eine kleine Herde nennt, in der Gemeinde Jesu. Also, wir stellen fest, Hirten sind Aufseher. Sie haben Aufsicht. Was das heißt, wollen wir später im Einzelnen noch zeigen. Titus 1, eine weitere Stelle, die Verse 5 und 7. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt, nicht in jeder Stadt, so steht es nicht geschrieben, sondern von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete. Es geht also um Älteste. Vers 7. Denn es hat der Aufseher, als Haushalter Gottes, unanklagbar zu sein. Der Satz geht weiter. Also der Älteste von Vers 5 ist plötzlich ohne weitere Erklärung oder Einführung unvermittelt zu einem Aufseher geworden. Offenbar, weil es in den Augen von Paulus dasselbe ist. Und der an Titus schreibt, ist der an die Ältesten in Ephesus spricht. Also Hirten sind Aufseher, sowohl als Älteste. Der Älteste ist ein Aufseher und somit ist auch der Hirte ein Aufseher. Viertens, ein vierter Begriff, eine vierte Bezeichnung. Ein Hirte ist ein Lehrer. Zurück zu Epheser 4, Vers 11. Dort haben wir nicht eine Liste von 5 Ämtern oder Dienstämtern, sondern nur 4 Dienste, Aufgabenbereiche. Er selbst gab, und jetzt, wenn wir die griechische Formulierung durchziehen, die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere, und jetzt werden 2 zusammengenommen, Hirten und Lehrer. Die 4. Gruppe ist beides, Hirten und Lehrer. Nicht andere zu Hirten und wieder andere zu Lehrern, sondern die 4. Gruppe bekommt 2 Bezeichnungen gleich. Hirten als Lehrer. Ich weiß nicht, warum Paulus es getan hat. Vielleicht denkt er hier Hebräisch. Denn der Lehrer in Israel war ein Hirte. Er führte Menschen auf die Weide gleichsam mit seiner Tätigkeit. Aber wir haben diese In Einsetzung, der Hirte wird als Lehrer betrachtet. Aber denselben Gedanken haben wir in den Vorschriften für Älteste und Aufseher in Titus, in Timotheus und in Titus. 1. Timotheus 3. Lehrbegabung ist Voraussetzung für Hirtenaufgabe oder Ältestenaufgabe. 1. Timotheus 3, Vers 2. Dementsprechend soll der Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, gesunden Sinnes und züchtig, sittsam, gastfrei, und jetzt kommt es, geschickt zum Lehren. Er soll eine Lehrbegabung aufweisen. Und Titus 1, Vers 5, Vers 5 war von Ältesten die Rede, und Vers 9 heißt es, einer, werden die Voraussetzungen weiter erörtert, einer, der sich an das zuverlässige Wort der Lehre hält, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und Zuspruch geben kann und auch die Widersprechenden zurechtweisen kann. Hier wird dem Lehren einiges an Inhalt gegeben, was er oder wie er lehren soll. Aber er soll lehren können. Er ist ein Lehrer als Hirte oder Ältester oder Aufseher. Also vier Bezeichnungen, die auswechselnd gebraucht werden können. Jetzt ein Wink fürs Studium. Wenn wir also etwas erfahren wollen über diese Person und ihren Dienst, dann sollten wir uns, vielleicht mit Hilfe einer Konkordanz, sollten wir alle Texte heranziehen, die über den Hirten sprechen, die über den Ältesten sprechen, den Aufseher und den Lehrer bzw. den Hirten, um jetzt ein umfassenderes Bild zu bekommen. Nicht nur eine dieser Bezeichnungen dient zur Genüge, um ein Bild zu bekommen, sondern alle, weil diese in eins gesetzt werden bzw. auswechselnd gebraucht werden. Habe ich A, dann habe ich B, weil A B gleicht. Ja. Und B gleicht C und C gleich D. Wir haben hier vier Bezeichnungen bzw. fünf. Jetzt eine Präzisierung, bevor wir das Verständnis ganz verlassen. Eine Präzisierung zum Verständnis des Hirten, damit wir vorsichtig sind. Der Hirte ist nicht ein Diakon. In 1. Timotheus 3, wo die Voraussetzungen für einen Aufseher oder Ältesten gegeben werden, haben wir zwei Listen, zwei Texte. Der erste Text betrifft den Aufseher und nur ihn. Und der zweite Text hat es mit einem anderen Dienst zu tun, dem Dienst des Diakonen. Die zwei werden nicht verquickt. Sie stehen nebeneinander, aber sie sind zwei verschiedene Texte. In Philipper 1, Vers 1 haben wir beide genannt. Aufseher bzw. Älteste und Diakone. Offenbar haben die in Philippi eine gewisse Rolle gespielt in den Fragen, die dort indirekt oder direkt angesprochen werden, sodass er sie noch extra nennt. Das ist etwas ungewöhnlich für Paulus, aber er will offenbar ihr Ohr haben mit diesem Brief. Sie sollen ihn zur Kenntnis nehmen. Vielleicht hat es mit Kapitel 4 zu tun, wir wissen es nicht. Aber es fällt auf, dass die zwei verschiedene Gruppen zu sein scheinen, in Philipper 1, Vers 1. In Kapitel 6 der Apostelgeschichte haben wir höchstwahrscheinlich die erste Verhandlung oder die erste Handlung, besser, in Bezug auf Diakone. Hier haben wir offenbar die Einrichtung dieses Dienstes, eines neuen Dienstes in der Gemeinde, die schon existierte. Apostel hat es gegeben, Älteste wird es geben, jetzt gibt es Diakone. Aber wenn dieser Text gelesen und studiert wird, sollte man ihn nicht verquicken mit dem Verkündigungsdienst, den die Apostel oder die Hirten versehen. Diakone, die hier gewählt bzw. ernannt werden, nicht gewählt eigentlich im Grunde, aber die hier auftreten oder aufkommen, sind nicht zu verquicken mit dem Verkündigungsdienst. Der diakonische Dienst, den wollen wir noch besprechen, wenn der Herr uns genügend Zeit gibt. Das ist etwas Extres. Ein Hirte ist nicht ein Diakon, obwohl er diakonische Aufgaben wahrnehmen kann. Das haben ja auch die Apostel getan als Hirten in der ersten Gemeinde, bis es ihnen zu viel wurde. Und Diakone muss es auch nicht geben. Aber das Amt des Diakonen ist nicht zu verquicken mit dem Amt des Hirten. Zweitens, eine zweite Präzisierung. Der Hirte ist die Gemeindeleitung. Es gibt nicht einen Pastor über dieser Gruppe, die Hirten bzw. Älteste oder Aufseher oder Hirten und Lehrer heißen. Sie sind die Gemeindeleitung, ob sie Älteste oder Aufseher, wie immer sie heißen. Wenn Paulus die Leitung der Gemeinde in Ephesus ansprechen will, in seiner Verantwortung für die Gemeinde, denn er ist verantwortlich für alle Gemeinden, er trägt Sorge um sie. Und wenn er dort nach dem Rechten schaut und das Rechte geschehen soll, wen ruft er? Die Pastoren? Die gibt es nicht. Es hat keine Pastoren. Pastoren ist ein Fremdwort. Etymologisch haben wir es im Wort Hirte. Pastor ist das Fremdwort für Hirte. Aber sage ich Pastor, denkt niemand an den Hirten, sondern an einen Klerikal, nicht wahr? Einen Beamten der Kirche. Deshalb können wir das Wort Pastor nicht mehr gebrauchen. Es ist nicht mehr brauchbar geworden, genau wie Bischof nicht mehr brauchbar geworden ist, wenn wir von biblischen Tatsachen sprechen wollen. Und das Wort Hirte oder Aufseher ist da einfacher. Wenn er also nach dem Rechten schauen will in Ephesus und dafür sorgen will, dann ruft er die Ältesten, weil sie eben die Leitung sind, ganz offensichtlich. Und in Vers 28 sagt er, dass der Heilige Geist sie zu solchen Hirten gemacht haben. Und eben, wenn sie Hirten sind und die Pastoren die Leitung sind, nun, dann sind diese die Pastoren. Dann wollen wir das Wort schon gelten lassen. Aber die Hirten sind dann die Pastoren. Ja. Der ganze Vorstand oder wie immer man ihn nennen will. Ja. Im Russischen habe ich gemerkt, da wird das Wort wohl für Hirte gebraucht. Da hatte ich tatsächlich einmal einen Hirten in meiner Versammlung, als ich über Gemeindeangelegenheiten sprach. Der war wirklich ein Hirte. Kommen wir zu Römisch 2. Das war Römisch 1. Römisch 2, die Aufgaben dieses Dienstes oder dieses Amtes. Entschuldigung, der Dienst, nicht die Aufgabe. Der Dienst des Hirten. Hier können wir bei diesem Wort bleiben, denn wir wollen jetzt tatsächlich vom Dienst sprechen. Römisch 2, der Dienst des Hirten. Groß A, der Bereich. In welchem Bereich dient der Hirte? Erstens, Arabisch 1. Zur Hauptsache dient er in der Gemeinde am Ort, nach Titus 1, Vers 5. Titus soll von Stadt zu Stadt gehen. Zu welchen Städten? Natürlich zu den Städten, wo es Christen hat. Wir wissen nicht, ob es in jeder Stadt auf Kreta schon Christen gab. Aber er soll dorthin gehen, wo Christen sind. Und offenbar haben Titus und Paulus, denn Paulus hat ihn zurückgelassen auf Kreta, sie waren also zusammen gewesen dort in der Missionsarbeit, offenbar haben sie strategisch Städte in ihrer Missionsarbeit vorgezogen. Das war offenbar ihre Strategie gewesen, sodass, wenn jetzt eine Weiterführung der Arbeit geschehen soll, diese ganz offensichtlich in der Stadt geschieht, denn dort hatten sie verkündet und dort hatten sich die Menschen bekehrt. Die Ländlichen, die Leute, die ansonsten wo wohnten, in den Dörfern oder kleineren Orten oder auf dem Lande, die kamen dann erst später vielleicht heran. Wir wissen nicht genau, wie das gehandhabt wurde. Aber auf jeden Fall darf man nicht denken, dass Titus in jeder einzelnen Stadt von Kreta jetzt Älteste einsetzen muss. Er muss auch nicht einmal dort Älteste einsetzen, wo es Christen hat. Nur unter der Voraussetzung, dass es die dort hat. Denn in Vers 6 heißt es, wenn, unter dieser Voraussetzung soll er danach schauen, dass es Älteste gibt, wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt. Wenn nicht, dann hat es keine Ältesten. Es muss ja auch keine Ältesten geben. Also, diese Ältesten oder Hirten haben ihren Dienst an einem bestimmten Ort. Christen unter Christen an einem Ort. Aber nicht nur in der Gemeinde, also in der Gemeinde Jesu unter Christen, sondern was ist ein Hirte? Er schaut nicht nur nach den 100 Schafen, sondern geht dem Verirrten nach und muss dann, oder 99, sondern geht auch dem Verirrten nach. Und es gibt sehr viele verirrte Schafe. Und der Gemeindehirte darf sich auch Zeit nehmen, um Verlorenen nachzugehen oder verirrten Christen und muss manchmal andere Prioritäten setzen. Und die Schafe, die versorgt wurden, jetzt sich selbst überlassen. Im Geistlichen müsste das möglich sein. Wenn er seinen Dienst in Treue verrichtete, dürften die also bereits fähig sein, in einigem Maße für sich selbst und füreinander zu sorgen, wenigstens für kurze Zeit, sodass er sich einem einzelnen Verirrten widmen kann. Also zum Teil, wenn wir das Bild von Jesus heranziehen, und das dürfen wir, wird ein Hirte auch seinen Dienst in der Welt tun, nicht nur in der Gemeinde Jesu. Groß B, das war Groß A, der Bereich des Dienstes, Groß B, Doppelpunkt, die Aufgaben in diesem Dienst. Was tut ein Hirte? Was sollte er tun? Nun, Arabisch 1, die grundsätzliche Aufgabe. Wie können wir seine Aufgabe zusammenfassen? Und jetzt darf ich Sie einladen, einen alttestamentlichen Text zu lesen. Eine Minute, zwei, und dann lassen wir das. Wir haben noch eine Sitzung nach dem Kaffee trinken. Gut, dann lassen wir es. Hier wäre gerade ein geeigneter Ort.